SRF 3.
Die EU speist Großbritannien mit freundlichen Worten ab. Warum verhandelt sie weiterhin nicht über die Beziehungen nach dem Brexit? Die Ärzteschaft modernisiert ihren hippokratischen Eid. Welche Rolle spielt er eigentlich im Praxis- und Spitalalltag? Und Forellen und Flusskrebse statt Haie und Rochen. In Lausanne eröffnet morgen das größte Süßwasser-Aquarium Europas. Info 3 zum Wochenabschluss mit Isabel Meissen. Man ist ein paar Zentimeter vorwärts gekommen, aber der Weg ist halt immer noch viele Kilometer lang. So kommentiert es die britische BBC, denn am EU-Gipfel in Brüssel hätten die Briten gerne Phase 2 der Verhandlungen eingeleitet, wo man über die künftigen Beziehungen reden wird. Doch die EU-Länder wollen nicht, sie sehen noch nicht genug Fortschritte in Phase 1, also bei den Austrittsgesprächen. Wo stehen wir denn jetzt? Aus Brüssel berichtet Oliver Washington.
Die Worte von Michel Barnier von letzter Woche halten noch nach, als die Staats- und Regierungschefs der EU-27 heute über den Brexit diskutierten. Barnier, der Chefverhandler der EU, beklagte sich letzte Woche lautstark über die britische Seite und kritisierte, die Verhandlungen seien in einer Sackgasse gelandet. Der Entscheid der Staats- und Regierungschefs, mit den Verhandlungen über Phase 2 noch zuzuwarten, war denn auch keine Überraschung. Überraschender waren vielmehr die Worte danach von Donald Tusk, dem Präsidenten des Europäischen Rates. Nach der Stellungnahme von Premierministerin May beim Gipfel und der Diskussion unter den 27 habe er den Eindruck, dass die Berichte über die Sackgasse übertrieben gewesen seien.
My impression is that the reports of the deadlock between the EU and the UK have been exaggerated.
Da fragten sich manche, ob in den letzten Tagen noch etwas gegangen ist hinter verschlossenen Türen. Passiert ist nichts. Und trotzdem sieht Tusk Gründe, Barnier öffentlich zu widersprechen. Ziel sei, im Dezember mit Phase 2 beginnen zu können. Und dafür sei vielleicht ein positiverer öffentlicher Diskurs notwendig. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel betonte, sie wünsche sich, dass es im Dezember soweit sei. Man hatte den Eindruck, dass es darum ging, die britische Premierministerin aufzumuntern. Sie hat in den letzten Tagen nochmals eine Charmoffensive unternommen und erhoffte sich vom heutigen Gipfel wohl mehr. Theresa May wirkte denn auch müde und abgekämpft, als sie vor die Medien trat. Doch auch May weiß, dass sie liefern muss, vor allem bei der Frage, wie viel Geld London noch nach Brüssel überweisen muss. Und hier fiel denn auch ein Nebensatz Mays auf, der darauf hinweisen könnte, dass die britische Seite nun ernsthaft übers Geld reden wird. Now there has to be detailed work on those commitments, as David Davis has said. We will be going line by line through those commitments. Die britische Seite werde Punkt für Punkt der finanziellen Verpflichtungen durchgehen. Bis anhin weigerte sich London am Verhandlungstisch aber genau dazu. Das war das große Problem. Deshalb bleibt auch nach dem heutigen Gipfel bei manchen das Misstrauen groß. Der französische Präsident Emmanuel Macron beispielsweise wollte in dieses positive Lied von Tusk nicht einstimmen. Er betonte stattdessen, wie wenig sich London beim Geld real bewegt habe. Gleich wie Chefverhandler Michel Barnier letzte Woche. Sie halten den Druck aufrecht auf London, sich zu bewegen bis im Dezember.
Und jetzt zu den Nachrichten mit Mario Sturni. Wie geht es weiter im Konflikt zwischen Spanien und Katalonien? Morgen will die Zentralregierung in Madrid einen Entscheid treffen.
Welche Maßnahmen getroffen werden, entscheidet Spaniens Regierung an einer Krisensitzung. Er habe für die Maßnahmen die Unterstützung zweier Oppositionsparteien bekommen, der Sozialisten und der liberalen Ciudadanos, sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy. Möglich ist, dass Katalonien die Autonomierechte entzogen werden und in der Region Neuwahlen angesetzt werden. Dem müsste der spanische Senat zustimmen. Im Norden Iraks liefern sich Einheiten der Armee und kurdische Peschmerga-Kämpfer schwere Gefechte, das berichten Agenturen und der britische Fernsehsender BBC. Die irakische Armee hat dabei nach eigenen Angaben die gesamte Provinz Kirkuk unter ihre Kontrolle gebracht. In diesem Gebiet gibt es große Erdölvorräte. Die Provinz Kirkuk liegt außerhalb des eigentlichen kurdischen Autonomiegebietes. Die Kurden besetzten sie 2014, nachdem die Armee vor der Terrormiliz Islamischer Staat geflohen war. Für die Angestellten der privaten Schweizer Medien soll es wieder einen Gesamtarbeitsvertrag geben. Der vertragslose Zustand in der Branche soll nach 13 Jahren beendet werden. Die Lage habe sich für die Medienschaffenden zum Teil dramatisch verschlechtert, kritisieren die Gewerkschaften. Insbesondere die Löhne seien unter Druck geraten, während gleichzeitig die Belastung am Arbeitsplatz gestiegen sei. Diese Woche habe es erste Verhandlungen zwischen dem Verband Schweizer Medien und den Berufsverbänden Impressum und Syndicom gegeben, wie die drei Organisationen mitteilen. Ein Flugzeug der insolventen Air Berlin darf in Island nicht mehr abheben. Die deutsche Fluggesellschaft habe seit August Flughafengebühren nicht gezahlt, teilte der Betreiber des isländischen Flughafens mit. Der für die Nacht geplante Rückflug nach Düsseldorf wurde gestrichen. Air Berlin bezeichnete es als rechtswidrig, das Flugzeug festzuhalten. Seit der Insolvenzanmeldung seien alle angefallenen Rechnungen bezahlt worden, sagte ein Sprecher. Air Berlin hat seinen allerletzten Flug für den 27. Oktober angemeldet. Der Europäische Fußballverband UEFA hat den Clubs die Prämien für die Champions League der letzten Saison überwiesen. Insgesamt wurden fast 1,4 Milliarden Euro ausgeschüttet, wie die UEFA auf ihrer Webseite mitteilt. 16 Millionen davon gingen an den FC Basel. Er hatte letztes Jahr in der Gruppenphase der Champions League 2 Unentschieden erreicht. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.221 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 15,86 gehandelt und der Dollar zu 98 Rappen 29. Das Wetter. Morgen gibt es neben Wolkenfeldern längere sonnige Abschnitte. Am Abend setzt aus Westen Regen ein und der Wind frischt kräftig auf. Im Süden werden die Wolken am Samstag auch allmählich dichter. Zum Wochenende hin bleibt es im Land mild bei maximal 19 Grad.
Abend.
Wenn wir zum Arzt gehen, verlassen wir uns darauf, dass der Arzt oder die Ärztin persönliche Informationen nicht weitergibt. Das Ärztegeheimnis ist Teil des sogenannten Hippokratischen Eids, auch Genfer Gelöbnis genannt. Dieser gilt für Ärztinnen und Ärzte weltweit als ethische Grundlage. Die erste Fassung ist über 2500 Jahre alt, die neueste wenige Stunden, denn der Weltärztebund hat den ethischen Kodex erneut modernisiert. Welche Rolle spielt der Hippokratische Eid eigentlich im Ärztealltag? Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
Die Autonomie der Patientinnen und Patienten muss gestärkt werden. Ärztinnen und Ärzte wiederum sollen dazu verpflichtet werden, ihr medizinisches Wissen vermehrt mit ihren Kollegen zu teilen, solange das zum Wohl der Patienten ist. So sieht es die neue Fassung des Hippokratischen Eides vor, das sogenannte Genfer Gelöbnis. Schon mehrfach ist der Hippokratische Eid überarbeitet und der Zeit angepasst worden. Und der Streit darum, wie der Eid ausgelegt werden soll, der dauert schon 2500 Jahre. So lange gibt es sie schon, diese Sammlung von Anweisungen an die Ärzte. Eine Textsammlung übrigens, die gemäß Forschung sicher nicht vom berühmten Arzt Hippokrates stammt. Der Weltärztebund rechnet damit, dass die jetzt frisch überarbeitete Fassung weltweit als ethischer Kodex für alle Ärzte anerkannt wird. Dabei darf man sich aber keine falschen Vorstellungen machen. Der berühmte Eid legt heute nur noch die Grundlagen. Im modernen Medizinbetrieb beruft sich kaum jemand mehr direkt auf den Hippokratischen Eid. Angehende Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz schwören keinen Eid. An amerikanischen Universitäten ist das eher verbreitet. Viel wichtiger sind andere ethische Richtlinien. Hierzulande etwa die Standesordnung der Ärztinnen und Ärzte oder die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Ethische Fragen sind ziemlich virulent, sowohl in der medizinischen Forschung wie auch in der Praxis. Wenn es aber etwa darum geht, wie weit man gehen soll, um einem Paar den Kinderwunsch zu erfüllen, oder unter welchen Umständen es vertretbar ist, eine Beatmungsmaschine abzustellen, dann helfen die Anweisungen des Hippokratischen Eides heute nicht mehr weiter. Diese Aspekte werden in der Schweiz in der Nationalen Ethikkommission diskutiert und von der Politik oder der Bevölkerung mitentschieden. Die Schweizer Ärztinnen und Ärzte selber betrachten die Ökonomisierung der Medizin zunehmend als ein Problem. Es gibt immer mehr Operationen, die gemacht werden, nicht zum Wohl des Patienten, sondern zum Wohl der Spitalkasse. Dagegen wehren sich namhafte Ethikerinnen und Mediziner neu mit einem sogenannten Schweizer Eid. Große Ärztevereinigungen haben sich diesem Eid bereits angeschlossen. Die Erneuerung des Hippokratischen Eides spielt in diesem Gesamtbild also nur eine kleine Rolle. Er bildet eine historisch gewachsene Grundlage, mehr ist er nicht.
Info 3 Abend.
Nemo und Dory wird man nicht finden. Dafür viele andere Fische und Tiere im neuen Wasserzoo Aquatis in Lausanne. Aquatis ist nämlich ein Süßwasser-Aquarium, das größte Europas. Seit 17 Jahren spricht man davon, 8 Jahre lang wurde gebaut und jetzt ist es bereit für das Publikum. Oder zumindest teilweise bereit, wie unsere Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi festgestellt hat.
Die Schiebetüre geht auf und eine Eiswelt eröffnet sich dem Besucher. Blau beleuchtete Reliefs vermitteln den Eindruck, mitten in einem Gletscher zu stehen. Der Anfang des Rundgangs widmet sich der Rhone. Wenige Meter weiter plätschert sie als Wasserfall in ein Aquarium, das aussieht wie ein Bergsee. Einheimische Fische gehörten zwar nicht zu den spektakulärsten und farbigsten, doch entlang der Rhone ließen sich viele verschiedene Aspekte thematisieren, erklärt die Biologin und Direktorin von Aquatis, Angélique Vallet. Die Rhone gehöre zu den am meisten von Menschen veränderten Flüssen der Welt. Staumauern blockierten den Weg und Forellen hätten zum Beispiel Laichplätze verloren, weil Wasser zu Speicherseen umgeleitet werde und sich im Bachbett Sand und Schlick ansammle. Wie dieses Problem entschärft wird, werden die Besuchenden mit einem Audioguide hören, mit Flussspülungen und speziellen Fallen, die Sedimente zurückhalten. Noch funktioniert der Guide nicht. Überhaupt hämmern, bohren und schweißen überall noch eifrig Arbeiter. Das Wasser in vielen Aquarien ist noch trüb und der größte Teil der rund 10'000 Fische schwimmt noch in provisorischen Becken im Untergeschoss. Auch die meisten der rund 100 verschiedenen Reptilien werden erst im letzten Moment in ihre Vivarien und Terrarien gebracht. Tiere aus Süßgewässern aller Kontinente werden einst zu bestaunen sein, doch zahlreiche fehlen noch bei der Eröffnung. Eine Preisreduktion sei deshalb aber nicht vorgesehen. Die Eintrittspreise sind so hoch wie bei keiner anderen Touristenattraktion in der Umgebung. 29 Franken ab 12 Jahren, 19 Franken für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Und trotzdem haben die Verantwortlichen ambitionierte 450'000 Eintritte im ersten Jahr budgetiert. Damit wäre Aquatis mit einem Schlag das größte Publikumsmagnet der Westschweiz. Aquatis verfolgt auch ein klar definiertes pädagogisches Ziel, wie Direktorin Angélique Vallet erläutert.
Le but à Aquatis, c'est vraiment d'émerveiller, de toucher émotionnellement pour ensuite sensibiliser.
Das Publikum soll staunen und berührt werden und so offen sein für verschiedene Themen und Probleme rund um die Süßwasserökosysteme. Wie nachhaltig ein Aquatis-Besuch ist, ist allerdings fraglich. Überraschend ist sicherlich, wie gross und farbig Süßwasserfische sein können, wie zum Beispiel die Arapaimas aus dem Amazonas. Und ein Erlebnis ist die Reise vom Rhone-Gletscher bis in einen riesigen tropischen Regenwald allemal.
Das war der Bericht von Barbara Kolpi. Eröffnet wird Aquatis in Lausanne morgen. Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Im Teich heute Julia Velino und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.